und bring uns das Wort. Und ich bete, während Herbert kommt, dass du, Vater, ihn berührst, dass er nicht nur Weisheit aus Oranienburg und Germendorf weitergibt, sondern dass es von dem Deinen nimmt und es uns weiterreicht. Ich bete, dass du uns ein offenes Herz gibst, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Schenk dafür bitte deine Gnade. Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt gerade hinsetzen, jetzt geht's richtig los. Ich habe in meinem Kalender nachgeguckt, ich war schon über 2 Jahre nicht bei euch und habe vorhin überlegt, ob ich mich noch mal vorstellen muss. Aber vielleicht müsst ihr auch ein bisschen zurückspulen oder Paul fragen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam unterwegs sind und gerne die Botschaft von Jesus weitersagen. Das ist uns eine helle Freude, hier vorne stehen zu dürfen und von dem zu reden, was unser Herz bewegt. Das ist einfach stark und ich freue mich immer wieder, wenn ich so vor Gemeinden stehen darf. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, auch mal an anderen Orten zu sein und zu sehen, wie toll es ist, wenn Menschen wirklich sich auf diese Sache einlassen. Wenn diese Begeisterung überspringt, und das wünsche ich mir so sehr für jeden Gottesdienst, man überlegt sich ja immer, was predigst du? Also habe ich an meine Frau gedacht, dachte, die muss irgendwas Trostvolles sagen. Wenn Hertha verloren hat, also irgendwas, was sie tröstet und ermutigt. Und dann habe ich ein Gedicht gefunden von einem Hertha-Fan, der also sich fürchterlich beklagt und am nächsten Samstag doch wieder ins Stadion geht. Und da dachte ich, also Ermutigung, das ist doch was. Trost für alle die, die Verlust erlitten haben. Für die, die unter der Situation leiden. Mach eine Predigt richtig trostvoll. Versprüh Hoffnung. Dachte ich, das wäre auch eine coole Sache. Aber dann dachte ich, was ist deine Gabe? Wenn du predigst, was hat Gott dir eigentlich aufs Herz gelegt? Und das will ich euch sagen, das ist Herausforderung. Ich möchte, dass niemand, der hier im Gottesdienst sitzt, so geht, wie er gekommen ist. Ich möchte nicht, dass wir jetzt alle hier strahlen und nach Hause rennen und jeder uns an der Ecke fragt, wo warst du denn? Sondern, dass wir der Herausforderung begegnen. Und das ist mein Thema heute Morgen und ich habe 3 Gruppen von Personen, die ich so im Gottesdienst erlebe, herausgegriffen. Und über diese 3 Personengruppen möchte ich heute Morgen gerne mit euch ein paar Gedanken teilen. Da sind zunächst mal die Zuschauer. Das sind die, die also so da sitzen und man weiß nicht so richtig, ob sie dazugehören oder nicht. Oft sind sie mitgebracht worden in die Gemeinde. Komm mal mit, das ist richtig cool, tolle Musik. Früher haben sie immer gesagt, klasse Mädels, da musst du unbedingt hin. Und dann bist du hingekommen, hast die langen Röcke gesehen, dachtest, also bist du irgendwie falsch. Aber also mal hinsetzen, zuschauen. Heute haben wir die große Gelegenheit, all die begrüßen zu dürfen, die sich zu Hause bequem gemacht haben. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst hier. Es ist schön, dass ihr da seid. Ihr schaut zu, ihr macht es euch bequem. Ihr habt euch eine Tasse Kaffee geholt, ich weiß es. Manche sitzen im Schlafanzug noch im Gottesdienst und schauen zu und denken also, wenn es mir nicht gefällt, schalte ich einfach um. Gibt ja noch mehr Gemeinden, die übertragen. Und dann seppe ich mich so durch 5, 6 Gottesdienste und mal sehen, was so hängen bleibt. Also Zuschauer, die sind da, aber vielleicht doch nicht so richtig ergriffen. Natürlich fällt mir da die Geschichte ein von dem jungen Mann, der auf dem Baum saß, als Jesus vorbeikam. Natürlich denke ich an Zachäus, der also eigentlich irgendwie gerne wissen wollte, was es mit dem auf sich hat, mit diesem Mann, der Kranke heilt, dem so viele Menschen hinterherlaufen. Und dann hat er als Zuschauer da auf dem Baum gesessen und Jesus bleibt vor diesem Baum stehen und spricht ihn direkt an. Und das ist so das Erste, was ich mir wünsche heute Morgen, dass Jesus euch Zuschauer anspricht. Und euch sagt, pass mal auf, ich bin hier vorbeigekommen, weil ich zu dir möchte. Vergiss mal alle anderen um dich herum. Auch den, der dich hier mit reingeschleppt hat. Vergiss das mal. Jetzt geht's um dich und um mich. Ich möchte zu dir ganz persönlich. Und dann lässt dieser Zachäus sich darauf ein. Die meisten von euch kennen ja die Geschichte. Wenn nicht, muss man im Lukas-Evangelium nachlesen, Kapitel 19. Da steht die Geschichte niedergeschrieben. Und dann nimmt Zachäus Jesus mit nach Hause, macht eine große Party. Und dann passiert diese wohl für uns schon fast ungeheuerliche Geschichte, dass Zachäus plötzlich anfängt, über sein vergangenes Leben zu sprechen. Und dann sagt er Jesus, ich habe so viel Unrecht getan und ich möchte das irgendwie wieder gut machen. Und dann geht er an sein Tresor und holt diese dicken Geldbündel raus und verteilt die unter den Armen. Mancher der Zuschauer denkt jetzt vielleicht, aha, da will er hin, gleich kommt die Kollektensammlung. Also darum geht es überhaupt gar nicht. Manche denken, man wird Christ, wenn man den Schaden wieder gut gemacht hat. Aber ich glaube, die christliche Botschaft reicht viel weiter. Jesus wollte eigentlich nicht zu Zachäus, weil er gerne wollte, dass die Armen von dem Geld abkriegen, das er sich so eingesteckt hatte. Der wollte nicht unbedingt Zachäus so an die Wand drücken und sagen, so, jetzt bist du also mit dem Rücken an der Wand, jetzt raus mit den Moneten, stell alles wieder, mach alles wieder in Ordnung, was du falsch gemacht hast. Ihm ging's um viel, viel mehr. Ihm ging's um Lebensveränderung. Und es ist bei Zachäus so deutlich zu sehen. Und manchmal hängt es bei uns so ein bisschen, wenn Besucher plötzlich so die ganz klare Ansage von Jesus bekommen. Es geht nicht darum, dass du heute alles in Ordnung bringst, was du irgendwie mal schräg gemacht hast in deinem Leben, sondern es geht darum, dass du dem lebendigen Gott begegnest. Und es geht darum, dass du verstehst, Jesus ist zu dir gekommen, um Sünde zu vergeben. Wir haben in unseren Kirchen, in den meisten jedenfalls, immer dieses tolle Kreuz, ihr sogar ein goldenes, oder, nee, ich dachte immer, das Gold stimmt gar nicht, aber ein tolles jedenfalls. Ihr habt auch so ein cooles Kreuz und manchmal vergessen wir diese Botschaft, die dahinter steckt, dass es nicht darum geht, dass wir ein bisschen besser werden in unserem Leben, sondern es geht darum, dass wir vor Gott in Ordnung kommen. Hallo Zuschauer! Das ist die Botschaft an euch heute Morgen, die Herausforderung. Hier geht es nicht um 5 Punkte für ein glückliches Christenleben, sondern hier geht es um die Nummer 1, um Jesus, der sein Leben gegeben hat dafür, dass du eine lebendige Beziehung zu Gott, deinem Vater im Himmel, führen kannst. Gerade haben wir zu ihm gebetet, unser Vater im Himmel. Dass diese Beziehung lebendig wird, dass du von deinem Zuschauersitz runterkommst und erlebst, da ist jemand, der dein Leben wirklich verändern kann. Weil würde ich mir wünschen, dass wir Christen bekannt werden als Menschen, die ein verändertes Leben führen, die sich nicht nur mühen, mit allen gut klarzukommen, sondern die wirklich verstanden haben, was es bedeutet, dass Jesus sein Leben lässt, für uns, für dich und für mich. Das ist eine Herausforderung, na klar. Da kann man nicht sitzen bleiben und zu sagen, hallo Jesus, toll, schön hat der da vorne gepredigt, hoffentlich bringt er noch ein paar Beispiele, aber ansonsten alles cool. Ich habe tatsächlich was gelernt von Zachäus, der auf dem Baum gesessen hat, aber das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist herausfordernd. Das muss sich morgen noch beschäftigen. Du musst es wissen, wenn diese Welt auf dich einstürmt, wenn alle Menschen sagen, du tauchst nichts, so jetzt haben wir es, du bist zu dick, du bist zu dünn, du passt hier nicht her, dann musst du wissen, da ist jemand, der hat dich angenommen, der hat dich lieb, der geht mit dir durch diese Woche. Und ich wünsche mir so sehr, nach so einer Predigt, dass die Zuschauer herausgefordert werden. Sagen, das kann nicht so bleiben, ich kann hier nicht immer nur in der Kirche sitzen oder vor meinem Fernseher oder Computer und die Sache hören, sondern ich bin selber herausgefordert, meinen Standpunkt zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Als Jesus unterwegs war, hat er diese Geschichte immer wieder erlebt. Da trifft er am See Genezareth eine Gruppe Arbeiter, Fischer damals, die unterwegs sind, die ganze Nacht gearbeitet haben und nichts gefangen haben. Und dann schickt er sie nochmal raus und als sie wieder an Land kommen, da sagt er zu dem Anführer, zu dem Chef der Truppe, Petrus, in Lukas 5, auch im Lukas-Evangelium kann man die Geschichte lesen. Da sagt er zu ihm, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Diese Botschaft gilt den Nachfolgern, denen, die sich entschieden haben, ihren Platz zu verlassen, die gesagt haben, ich möchte, dass Jesus mein Leben neu macht. Ich möchte, dass Neues beginnt. Ich möchte, dass mir meine Schuld vergeben ist. Ich möchte das annehmen, dass Jesu Blut für mich und all meinen Mist, den Mist meines Lebens, gestorben ist. Die gesagt haben, na klar, da muss ich manche Sachen auch wieder gut machen. Für die gilt diese Botschaft, die Nachfolger. Petrus und seine Truppe, so steht's im Lukas 5, sie lassen alles liegen und folgen Jesus nach. Das ist herausfordernd, stimmt's? Das ist herausfordernd. Also das ist nicht einfach eine tolle Geschichte, wo man sagt, wow, der Petrus, das war ein cooler Mann. Dahin ging ja seine Existenz dran. Der musste für seine Familie sorgen. Schwiegermutter hat gefragt, wie viele Fische habt ihr heute schon gefangen? Das war peinlich, zu sagen, also du, die Netze liegen am Strand, ich folge diesem Mann nach, diesem Jesus. Aber für manche von uns liegt dieser Punkt schon ein wenig zurück. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Und ich weiß, es war in meinem Leben eine radikale Entscheidung, zu sagen, ich möchte wirklich ein anderes Leben leben. Und egal was kommt, ich möchte gerne tun, was er sagt. Und ich erzähle gerne immer diese Geschichte, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, in einer Baptistengemeinde, in einem Bibelstundenraum, Dielenboden, und der Pastor hat gesagt, knie dich hin, ich wusste gar nicht, was ich beten sollte, aber einen Satz habe ich gesagt, und manchmal denke ich, oh, das war gefährlich. Herr, ab heute möchte ich das tun, was du sagst. Mein Leben soll dir gehören und ich will mich entscheiden, alles zu tun, was du sagst. Manchmal hat Gott mich an diesen Satz erinnern müssen. Wenn es dicke kam in der Gemeinde, wenn es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn Gott mir Dinge gesagt hat, wo ich schon von vornherein wusste, also da bläst dir der Wind von vorne direkt entgegen. Also Petrus hat es mal so ganz praktisch erlebt, mit dem Boot, mit dem Fischerboot mitten auf dem See, ein Sturm. Und dann kommt Jesus übers Wasser gelaufen. Das ist ja schon irre genug, schon die Vorstellung an sich. Die haben das so aufgefasst, wie wir vielleicht zuerst. Die dachten, das ist ein Gespenst. Und dann sagt Petrus diesen Satz, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir und dann gehe ich auch auf diesem Wasser. Wir singen über diesen Text fromme Lieder heutzutage, aber mal ganz ehrlich, bevor wir es wagen, übers Wasser zu laufen, Tegeler See ist ja nicht so weit, sollten wir versuchen, die kleinen Dinge zu tun, die Gott uns sagt. Den Mund aufmachen, wenn es nötig ist. Umzusetzen, wozu wir eigentlich in der Lage sind, aber wo unsere Faulheit uns oft daran hindert. Gott hat so oft zu mir gesprochen. So oft hat er mir Dinge gesagt, wo ich dachte, auweia. Gleich nach der Wende. Ein kleines Beispiel will ich mal erzählen. Gott sagt zu mir also, mach was für die jungen Leute auf der Straße. Das nützt nichts, in den Gottesdiensten immer so zu jammern, dass die Welt so schlecht ist. Ihr habt doch die ersten Jünger schon losgeschickt in die Welt. Geht hinaus, macht sie zu Jüngern. Also bin ich gegangen, mit Unterstützung von Freunden, auch von Paul, der uns damals viel Mut gemacht hat. Und dann sind wir los und dann wollten wir ein Gebäude haben. Und dann gab's diesen politischen Jugendclub. Und da bin ich da rein und habe mir den angeguckt, dachte ich, das wäre richtig, den nehmen wir. Und ich weiß noch, als ich zur Stadtverwaltung ging und gesagt habe, Mensch, was sagen Sie denn dazu, wir wollen was für junge Leute machen. Wir waren damals schon ein bisschen bekannt und man uns gesagt hat, das geht, aber es gibt ein Problem in diesem Jugendclub. gibt es an der ganzen Wand einarmige Banditen. Also die Spielhöllenfirmen waren schnell nach der Wende, schneller als wir Christen. Das ist peinlich. Aber da hingen die ganzen Dinger nun. Und die haben gesagt, also wir würden ihnen ja diesen Raum geben, diese Gebäude, aber die sind vertraglich gebunden, diese Dinger. 15 Jahre. Also wer sowas macht, naja, gut. Also damals war das so. Und dann weiß ich noch, 2 Wochen später habe ich in der Zeitung gelesen, es gab einen Einbruch in diesen Jugendclub. Und sämtliche Spielautomaten wurden zerstört. Und dann bin ich zur Stadtverwaltung und habe gesagt, ich wollte nochmal nachfragen. Und da hat er gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass Sie Christ sind. Also die Welt hat schon eine Vorstellung von uns. Es ist nur die Frage, ob wir bereit sind zu tun, was Gott uns sagt. Ob wir mutig genug sind. Später, als ich mal diesen Kindergarten bauen sollte, Gott hat mir das gesagt, ich hätte das nie von mir aus gemacht. Und ich zu den Behörden gegangen bin und die mir aufgezählt haben, was alles dagegen spricht. Damals war ich schon ein bisschen reifer. Da hatte ich schon viel Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Du musst nicht gleich anfangen, ein Hochhaus zu bauen. Das reicht auch schon, wenn du hier sauber machst, wenn Gott dir das sagt. Aber jedenfalls bin ich dahin und dann habe ich immer zu den Behörden gesagt, pass mal auf, ich habe folgende Idee. Wenn ich meine Augen so ein bisschen zukneife, dann sehe ich diesen Kindergarten genau da, wo er hin soll. Ich sehe den vor mir, ich habe das Bild ganz genau. Und weil ich wusste, die Vorstellungskraft von Behörden ist nicht so groß, habe ich ein Modell mitgenommen. Hatten wir extra bauen lassen. Und habe dieses Modell auf den Tisch gestellt und habe gesagt, wenn Sie das nicht schaffen, ich habe mal ein Modell mitgebracht, so wird es aussehen. Und dann haben die mich meistens angeguckt, haben gesagt, na ja, ist ja schön und gut, aber na ja. Herr Weimar, wir wissen schon, Sie. Später haben Sie gesagt, Herr Weimar, wir wissen schon, wenn Sie kommen, ist es am allerbesten, gleich Ja zu sagen, weil wir werden Sie nicht wieder los. Ihr Lieben, diese Botschaft geht an uns Nachfolger. Ich glaube, es mangelt nicht daran, dass Gott zu uns redet. Es mangelt mehr daran, dass wir nicht hören können, dass wir nicht bereit sind, zuzuhören. Dass wir nicht bereit sind, die Dinge zu wagen, die Gott uns aufträgt. Geht nicht, gibt's nicht bei Gott. Es ist nur die Frage, treffen uns große Herausforderungen oder kleine? Psalm 18, Vers 30 steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Habe ich auch schon zu DDR-Zeiten gelesen, dachte ich, naja, schöne Worte. Schöne Worte. Aber heute muss ich lachen. Man kann es tatsächlich. Das funktioniert. Aber man muss nicht unbedingt damit anfangen. Ich glaube, der Start der Nachfolge, des Gehorsams in der Nachfolge, die Herausforderung ist nicht die, dass Gott sagt, du musst Weltrekordler werden. Sondern die Herausforderung für dich ist vielleicht, pünktlich zu sein. 10:45 geht der Gottesdienst los. Bei uns ist es meistens so, danach klappen die Türen. Dann schleichen sie sich noch schnell rein. Jetzt ist gefährlich, die Kameras sind an. Man kann nicht alles mitverfolgen und nachverfolgen vor allen Dingen. Also vielleicht ist deine Herausforderung, deinem Nachbarn gegenüber endlich mal ein freundliches Gesicht zu zeigen. Setz mal nicht so hoch an, aber nimm mal die Herausforderung an. Für die Nachfolger. Jesus möchte gern, dass du dich herausfordern lässt aus deiner Bequemlichkeit, aus deiner, das wird sowieso nichts, Haltung, aus deiner, das ist zu schwer für mich, da bin ich noch zu jung, da sitzt ihr, da bin ich noch zu jung und das kann ich nicht und na, lass mal lieber die Alten machen und die Alten sagen, nee, lass mal lieber die Jungen machen, wir haben jetzt einen jungen Pastor, der soll mal richtig reinhauen hier. Aber das funktioniert in der Gemeinde nicht. Gemeinde ist die Gemeinschaft der Nachfolger. Leute, die die Stimme Gottes hören und noch am Mittwoch wissen, was Gott ihnen am Sonntag gesagt hat. Ihr Lieben, ihr könnt ja bei YouTube noch mal nachhören am Donnerstag. Aber ich würde mir so sehr wünschen, wenn du hier rausgehst heute, dass du eine Herausforderung mitnimmst. Und wenn es die Herausforderung ist, stille zu werden vor Gott und ihn zu bitten, dass er dir sagt, was du tun sollst. Es gibt keinen Jünger ohne Auftrag, keinen. Das ist eine Behauptung, aber dazu stehe ich. Aber es gibt viele Jünger, viele Nachfolger, die diese Herausforderung nicht angenommen haben, sonst wird es in unserem Land anders aussehen. Erweckung geschieht nicht da, wo irgendwo was ganz Großes passiert, sondern die beginnt zuallererst in dem Gehorsam von Christen. Weißt du, wenn ich unterwegs bin mit meinem Auto und das Navi anhabe und das Navi sagt mir, ich soll umkehren, weil ich irgendwie mich verfranst und verfahren habe, dann beginnt doch die Herausforderung, oder nicht? Dann kann ich natürlich sagen, ich weiß es besser, außerdem ist die Straße gerade so schön und wenig Verkehr, was soll ich mich ja aufregen, irgendwo werde ich schon ankommen, da wird schon alles gut gehen. Aber wenn Gott zu uns spricht, ist es wie so ein Navi in unserem Herzen. Wenn Gott dir heute Morgen sagt, bei dir ist Umkehr angesagt, dann ist es doch das Allerbeste, nicht auf dieser Straße zu bleiben, sondern die nächste Ausfahrt zu nehmen. Vielleicht mal beim Pastor vorbeizufahren und zu sagen, du, wir müssen mal reden. Da ist so vieles schiefgelaufen bei mir. Weißt du, die Gemeinde leidet darunter, wenn die Leute, die Jesus kennen und mit Jesus unterwegs sind, wenn sie die Stimme Gottes hören, aber nicht umkehren, sich nicht Veränderung bewirken. Wir sind berufen, immer wieder neu auch uns auszurichten auf die Dinge, die Gott will. Und ihr habt hier großes Potenzial an Leuten, die Jesus gehören, die ihn lieb haben, die, für die Jesus wirklich wichtig und wertvoll ist. Sag nicht, du bist zu alt und sag nicht, du bist zu jung. Sag nicht, du bist zu schwach oder die Sache ist zu klein für mich. Sondern fang an, gehorsam zu sein. Nutze das. Gott fordert dich heraus. Wer immer auf das passende Wetter wartet, wird nie säen, wird uns in Prediger überliefert. Prediger 11, Vers 4. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Im vorigen Jahr wollte ich Salat säen. Ich bin so ein bisschen Hobbygärtner geworden in meinem Alter. Denkt man, muss man auch mal können. Und dann habe ich also mir Samen aus dem Keller geholt, die hatte ich aufgehoben, von Pflanzenkölle. Also wirklich guter Samen, von gutem Gärtner. Profi-Qualität stand da drauf. Und ich habe die gesät, tote Hose. Nichts rausgekommen. Bis ich mir die Packung genommen habe, da musst du mal nachlesen, vielleicht habe ich das falsch gemacht, vielleicht muss man die umdrehen oder irgendwas machen. Und dann habe ich gelesen, Verfallsdatum 2012. Ihr Lieben, das ist wie mit unserem Leben. Wir denken, das geht ewig hier so weiter, aber das stimmt nicht. Wir haben keine Mindesthaltbarkeit. Unser aller Leben endet mit dem Tod, früher oder später. Und ich hoffe später. Aber wissen tun wir es nicht. Und die Frage ist, schafft Gott es, uns zu nutzen, solange wir in Saft und Kraft sind? Jetzt wieder nochmal nach links da zu euch. Schaffen wir das? Schaffen wir das, unsere Gaben einzusetzen, zeitnah, wenn Gott sie ruft für sich, dass wir dann sagen, das mache ich, na klar, natürlich. Und dann werden wir merken, Gott ist mit uns. Wir werden das schaffen. Epheser 5, nutzt die Zeit so gut ihr es könnt, denn wir leben in schlimmen Zeiten. Da sagen wir Älteren auch Amen zu, stimmt's? Das sind wirklich schlimme Zeiten. Aber jetzt jammern wir rum, dass wir bei Corona nicht alles können und mit Maske singen müssen und tralala. Aber als noch nicht Corona war, habe ich euch auch nicht auf den Straßen gesehen. Da haben wir auch nicht missioniert. Da haben wir auch nicht die große Rambazamba in unseren Kirchen gemacht. Manchmal nutzen wir das so ein bisschen als Ausrede. Sag ja, wir können ja nicht, wir hätten gern, aber wir würden, wenn wir alle Dinge nutzen würden, die Gott uns jetzt noch zur Verfügung stellt. Halleluja. Da würde der Ofen brennen, das sage ich euch nur. Da würde es losgehen. Aber ihr merkt es, wir ziehen uns so schnell zurück. Und eine Folge ist, und da bin ich schon beim dritten Punkt, eine Folge ist, die Herausforderung gilt den Eingeschlafenen. Müdigkeit ist ansteckend. Wenn du hier vorne stehst und so redest, weißt du, schön leise, dass die da hinten auch nicht müde, nicht wach werden. Und wenn du gehst und zu deinem Nachttisch steckt an. Deswegen rede ich auch hier spritzig und laut, weil ich das nicht leiden kann. Ich finde das furchtbar, wenn Pfarrer so reden von vorne, dass ich denke, oh, hoffentlich wacht hier keiner auf. Ich möchte schreien vor Begeisterung. Ich möchte die Schlafenden wecken. Vor etlichen Jahren war ich in Lüdenscheid mit meinem Auto und bin nachts zurückgefahren und bin in einen Stau geraten. 7 Stunden. Ja, aber ich war nicht beteiligt, Halleluja. Ich stand ja da nur, mir war ja nichts passiert. Aber ich bin müde geworden. Und da bin ich eingeschlafen. Nicht nur ich, auch andere Autofahrer. Ab und zu ging die Tür auf, einer ist in den Wald, hat geguckt, ob da noch alles in Ordnung ist, ist wieder zurück. Und dann saßen wir alle in unseren Autos bis um 4 Uhr früh. Und dann hat mich der LKW geweckt, der hinter mir stand. Kerzengerade stand ich in meinem Auto oder saß ich in meinem Auto. Weil ich wusste, jetzt geht's los. Manchmal wünsche ich mir, dass dieser Gottesdienst so eine Hupe ist für die Schlafenden. Manchmal wünsche ich mir, dass Gott uns antippt und sagt, schlafen ist nicht. Weißt du, in der Bibel werden die Schlafenden oft mit Toten verglichen und umgedreht auch. Da stirbt die Tochter des Jairus, eines Vorstehers einer jüdischen Gemeinde. Und alles ist in heller Aufregung. Und Jesus sagt, die ist gar nicht tot, die schläft nur. Und dann geht er hin und weckt sie auf. Was würde ich mir wünschen, dass so ein Gottesdienst dazu beiträgt, dass die Toten und die Schlafenden in der Gemeinde wieder lebendig werden. Dass Menschen wieder aufstehen und sagen, ich bin begeistert, weil ich Jesus kenne. Ich finde es so toll, mit ihm unterwegs zu sein. Dass wir aufhören, Müdigkeit zu versprühen und andere damit noch anstecken. Alles so langweilig, alles so schwierig. Und der Pfarrer, also nee. Und jetzt haben wir den Jungen und der spielt ja auch noch Gitarre, anstatt zu predigen. Und da gibt so viele Sachen, die uns müde machen könnten. Anstatt, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermuntern, so wie Gottes Wort uns sagt. Ermuntert, ermutigt euch, weckt euch auf, bevor den anderen angähnt, rüttelt ihn. Sag, Mensch, wir sind nicht berufen zu schlafen, das können wir später noch. Wir sind berufen, die Werke Gottes zu tun, die er uns aufgetragen hat. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Botschaft euch erreicht. Es geht gar nicht darum, dass du hier Purzelbäume schlägst für Jesus. Es geht darum, dass du gehorsam bist. Gott hat uns berufen, bestimmt, dass wir gerettet werden durch Jesus. Er hat uns bestimmt dazu, dass wir nicht schlafen wie die anderen, sagt Paulus den Thessalonichern, sondern dass wir hellwach und nüchtern bleiben. Ihr Lieben, ich glaube, in diesen Tagen, wo so viel Not auf uns einstürmt, wo so viel Leid auch zu spüren ist überall, braucht diese Welt wache Christen, gehorsame Christen. Es braucht Menschen, die aufwachen, Menschen, die Jesus sagen, ich will tun, was du sagst. Und dann werden wir auch wieder Menschen erleben, die von Zuschauern zu Mitmachern werden. Diese aufstehen und sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, so wie du ihn auch kennst. Ich möchte so sein, weil dein Zeugnis so stark ist. Ihr Lieben, ich könnte hier stundenlang erzählen von den Dingen, die Gott in meinem Leben getan hat. Und ich stehe nicht hier, weil ich gerne möchte, dass möglichst viele Leute meine Geschichten hören. Ich stehe hier als ein Zeugnis dafür, dass es sich lohnt, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Dass es sich lohnt, seine Sünden abzulegen vorm Kreuz. Dass es sich lohnt, Ja zu sagen zu Jesus. Ich will euch an euren Bildschirm zu Hause sagen, versteckt euch nicht auf eurer Couch. Jesus ist hier und er ist auch bei euch. Und er redet zu euch, vielleicht gerade jetzt. Und er ruft euch runter von der Couch, heraus aus eurem Versteck. Und er möchte gern Party feiern bei euch zu Hause. Er möchte, dass eure Bekannten und Verwandten erfahren, Jesus ist der Lebendige. Er ist nicht nur der, der irgendwann durch die Gegend zieht und hier und da Kranke heilt, sondern er kann das auch in deinem Wohnzimmer. Er kann das an deinem Krankenbett. Er kann dich trösten, da wo du gerade stehst. Er kann dir Mut machen in deiner Mutlosigkeit. Gott ist in der Lage. Mit ihm, und da bin ich mir ganz sicher, kann ich über Mauern springen. Ich weiß, viele von uns sind in schwierigen Lagen gewesen. Ich habe letzten Sonntag das auch mitbekommen, was hier bei euch im Gottesdienst war. Das ist wirklich schwer. Aber ich weiß eins. Wenn wir unsere Hilfe nicht beim Herrn suchen, dann sind wir verloren. Und deswegen meine Herausforderung an die Zuschauer, an uns Nachfolger und an die Eingeschlafenen. Wake up, Brother. Wache auf, der du schläfst, wird uns in der Bibel gesagt. Und vielleicht begleitet dich diese Botschaft durch diese Woche. Ich möchte beten und möchte euch herausfordern. Wenn du merkst, dass Gott zu dir gesprochen hat und es ist eine Entscheidung dran, wir rufen hier nicht Leute nach vorne, wir wollen auch niemanden irgendwie verängstigen, aber Mut aufzustehen, den sollten wir haben. Nicht voreinander, wir brauchen uns nicht angucken und sagen, haha, endlich hat er den erwischt, sondern vor Gott, dem heiligen Gott aufzustehen und zu sagen, Gott, wir haben die Herausforderung gehört. Und hier sind wir. Wir nehmen sie an. Wenn du möchtest, steh auf vor Jesus und dann will ich gerne für euch beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in unser Herz siehst. Dass du uns kennst und trotzdem liebst. Ich will dir danken für all die, Herr, die jetzt hier stehen und für die, die zu Hause die Botschaft gehört haben und gesehen haben. Und ich will beten dafür, Herr, dass du uns mit dieser Herausforderung durch diese Woche begleitest und uns zeigst, dass du zu uns stehst, gerade da, wo wir es ernstlich meinen. Ich will für alle, die beten, die vielleicht das erste Mal hier stehen oder zu Hause sind und Ja sagen zu dir, die nicht mehr Zuschauer sein wollen, sondern gerne wollen, dass du bei ihnen zu Hause Raum hast. Bete für die, Herr, die dir schon lange nachfolgen und die es immer irgendwie geschafft haben, sich vor dem zu drücken, was du ihnen gesagt hast. Du siehst jeden Einzelnen hier und ich bete, Herr, dass du ihn begegnest und ihn ganz neu zeigst, dass du der Herr bist, der nicht nur uns beauftragt, sondern der uns auch befähigt, das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Herr, ich bete für all die, die aufgewacht sind heute Morgen, die gemerkt haben, so kann es einfach nicht weitergehen. Ich bete, Herr, dass du sie erwächst, auch geistlich erwächst, dass du zu ihnen redest und ihnen hilfst, auch morgen noch zu verstehen, dass du an ihrer Seite bist, dass du es gut meinst und dass du gute Pläne hast mit ihnen. Herr, für uns alle, die wir hier sind, bete ich, dass du kommst und uns segnest mit deiner Gegenwart. Nicht nur jetzt, sondern auch, wenn wir zu Hause sind, wenn wir in Schwierigkeiten feststecken, wenn wir entmutigt sind. Komm du mit deiner Gegenwart und segne uns. Amen.